Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Michael Röhl am Mikrofon. Und das sind unsere Themen heute Abend. Wie verändert die digitale Revolution die Museen? Eine Fachkonferenz in Frankfurt über Wissen und Wissensvermittlung heute. Sterbekultur, wie sich ökonomische Rahmenbedingungen auf unser Lebensende auswirken. Gesellschaftlicher Lernprozess, eine wissenschaftliche Buchveröffentlichung über den konfliktreichen Umgang mit Tätern und Widerständlern des NS-Regimes. Die Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen stehen im Mittelpunkt, das Siegener Zentrum für sozialwissenschaftliche Erziehungs- und Bildungsforschung. Und unser Schwerpunktthema zwischen wirtschaftlichen Interessen und moralischen Ansprüchen. Politikwissenschaftler forschen zu neuen Waffen, Rüstungsexport und den Chancen parlamentarischer Kontrolle. Der Einsatz digitaler Methoden scheint zum heutigen Anspruch einer modern gestalteten Ausstellung zu gehören. Und so sind viele Museen bemüht, die Möglichkeiten digitaler Methoden, Hilfsmittel und Medien in ihre Arbeit mit einzubinden. Doch wie viel digitale Revolution macht tatsächlich in den Museen Sinn? Wie groß ist zum Beispiel die Gefahr, dass sich Ausstellungen in ihren technischen Darstellungsformen verlieren? Mit diesen Fragen befasste sich eine Fachkonferenz in Frankfurt, veranstaltet vom Wissenschaftsjahr 2014, die Digitale Gesellschaft, in Zusammenarbeit mit der Leibniz-Gemeinschaft. Wo also liegen die Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Revolution in den Museen? Eva-Maria Götz hat auf der Fachkonferenz nach Antworten gesucht.
Das digitale Museum der Zukunft wird eins sein, bei dem uns alle Informationen zu unseren Objekten, zu unseren Gegenständen digital in globalen Datenbanken zur Verfügung gestellt werden. Dass ich tatsächlich an meinem Computer sitzen kann und habe ein Objekt in meiner Sammlung und bekomme online Informationen zu anderen Sammlungsstücken in anderen Museen der Welt, die ich dann digital zusammenführen kann, Archivmaterial online abrufen kann, Sekundärliteratur dazu. Also tatsächlich die Möglichkeit habe, am Bildschirm, an meinem Schreibtisch, alle Informationen, die es weltweit dazu gibt, abzurufen. Und was ganz wichtig ist, ich kann mich austauschen mit anderen Menschen in anderen Ländern. Und das ist gerade sehr wichtig im Zusammenhang mit außereuropäischen Sammlungen.
Noch ist die Vorstellung, die die Ethnologin und Direktorin des Überseemuseums Bremen, Wiebke Arndt, da entwirft, Zukunftsmusik. Der Vision von einem digitalen Weltmuseum, in dem jeder Zugriff auf jede Information hat, steht die Realität gegenüber. Der oft schlechte Bearbeitungszustand der Ausstellungsobjekte oder das mangelnde Wissen über die Herkunft und Geschichte vieler Objekte in der eigenen Sammlung. Dabei wäre eine größere Transparenz durchaus wünschenswert. Gerade die Völkerkundemuseen sehen sich zunehmend mit Rückgabeforderungen der Herkunftsländer konfrontiert, auch wenn diese selbst nicht über Ausstellungsmöglichkeiten oder Forschungsmittel verfügen. Ein digitales Museum, das von jedem Ort der Welt aus besucht werden kann, könnte hier Abhilfe schaffen. Das Stichwort heißt Wissensaustausch.
Ein Austausch auf Augenhöhe, der im Moment oder auch in den vergangenen Jahrzehnten ja sehr schwer dann auch zu führen war, weil das Wissen gar nicht so leicht zu den Herkunftsgesellschaften zu bringen ist. Und da wird sich eine Menge ändern. Da brauchen wir noch viel. Wir brauchen auch bessere Übersetzungsprogramme. Denn wenn wir jetzt hier in Deutschland etwas in unsere Datenbanken eintragen, tun wir das auf Deutsch. Und das ist nicht unbedingt die Sprache, die global gesprochen wird.
Auf die schier unübersehbare Datenflut, die nicht nur eingespeist, sondern auch mit sinnvollen Suchbegriffen versehen und neu katalogisiert werden muss, verwies Eckhard Groll vom Deutschen Entomologischen Institut Müncheberg. Doch auch wenn die Daten dann im Netz verfügbar sind, heißt das noch nicht, dass Forscher weltweit damit unbedenklich arbeiten können, wie Heinrich Mallison vom Berliner Museum für Naturkunde betonte.
Das größte Problem ist eigentlich, dass wenn man die Daten selbst nicht erhebt, sondern sie von einem anderen bekommt, man meistens keine Dokumentation bekommt, wie sind die aufgenommen worden. Als Folge weiß ich nicht, was ich damit wirklich forschen darf. Ich kenne einfach die Genauigkeit, die Präzision, Wiederholgenauigkeit der Messung nicht. Viele Forscher denken beim ersten, zweiten Mal, wo sie sowas machen, gar nicht groß drüber nach. Aber wir fangen auch an, jetzt das klar anzusprechen auf Tagungen, wie zum Beispiel hier auf dem Museum von Babel Tagung. Es muss noch ein bisschen gestärkt werden.
Die technischen Möglichkeiten sind zwar im schnellen Wandel, aber mittlerweile durchaus gegeben. Nun gehe es darum, nutzerorientierte gemeinsame Standards und fachübergreifende einheitliche Begriffe zu entwickeln. Dass man Gegenstände oder Bilder nicht nur scannt, sondern gleichzeitig dokumentiert, wie man das getan hat, wie hoch beispielsweise die Auflösung eines 3D-Fotos ist, sollte zukünftig selbstverständlich sein und ist letztlich eine Frage der Kommunikation.
Machbar ist das technisch also meistens. Es fehlt oft am Bewusstsein, um welche Dateien es geht. Einfach weil wir aus verschiedenen Bereichen kommen. Wir haben den Forscher, wir haben den Kurator und wir haben den Ingenieur und wir haben den Informatiker. Und die vier, die müssen gut miteinander reden, dann sind viele dieser Sachen auch ganz einfach zu regeln.
Um Kommunikation ging es auch in den beiden anderen Themenschwerpunkten der Frankfurter Konferenz. Über neue Formen der Ausstellungsgestaltung berichtete beispielsweise der Direktor des Landesmuseums Natur und Mensch in Oldenburg, Peter René Becker, der ganz auf Interaktion mit seinen Besuchern setzt und sich sogar ein ambulantes Museum vorstellen kann, mit dem er über eine App auch bettlägerige Menschen oder mehr Kinder und Jugendliche erreicht oder diejenigen, die erstmal eine Scheu haben, ein Museum zu betreten. In einem Flüchtlingsheim hat das Oldenburger Museum da bereits gute Erfahrungen gemacht. Die Gefahr einer Trivialisierung des Museums sieht Becker dabei jedoch auch. Auf unterschiedliche Resonanz im Plenum stießen die Vorschläge zu einer digitalen Öffentlichkeitsarbeit, wie sie unter anderem Tina Neumann vom Berliner Museum für Telekommunikation entwickelte.
Grundsätzlich geht es bei meinem Arbeitsschwerpunkt ja immer auch darum, dass unsere Besucher eben ihre Smartphones nutzen und dass man davon ausgehen muss, dass sie sie nutzen, um über uns zu sprechen und wenn wir Glück haben, eben auch mit uns.
Der intensiven Nutzung von Facebook, WhatsApp, Instagram oder Twitter steht das Handy- und Fotografierverbot gegenüber, das in den meisten Museen immer noch gilt. Für Tina Neumann ist das nicht mehr zeitgemäß.
Wenn Sie zum Beispiel sich den Bereich Social Media anschauen, ist es oft so, dass Besucher oder potenzielle Besucher versuchen, mit uns in Kontakt zu treten. Und dann ist es eben sehr lohnenswert, wenn man auf ihre Fragen reagiert. Man kann aber auch so seinem Bildungsauftrag nachkommen und Inhalte vermitteln.
Und zwar direkt, schon während die Besucher noch in der Ausstellung sind und nicht erst hinterher, wenn sie am heimischen Computer sitzen.
Das ist ein Weg, um an die Besucher ranzukommen und es ist natürlich für die Besucher auch ein Weg, sich noch zusätzlich mit den Inhalten zu beschäftigen. Man beobachtet also häufig, dass die Menschen dann sehr inhaltlich über Ausstellungen schreiben, dass sie bestimmte Punkte vielleicht kritisieren, andere hinterfragen oder ihre eigenen Erfahrungen dazu setzen. Das ist, denke ich, auch eine wertvolle Art der Beschäftigung mit den Inhalten der Museen, die man durchaus fördern kann.
Auf dem Weg zum Museum der Zukunft sollte eben der persönliche Kontakt nicht auf der Strecke bleiben. Das gilt für die Präsentation und die Vermarktung, genauso wie für die Forschung. Professor Wiebke Arndt.
Wir müssen auch gleichzeitig uns klar machen, dass wir vielleicht selber anfangen, unsere Originale nicht mehr so sehr zu schätzen, wie wir das jetzt tun. Und da sehe ich eine gewisse Gefahr. Wir müssen, glaube ich, die nächsten Forschergenerationen auch dazu bringen, immer nochmal die Schränke, die Türen aufzumachen, zu gucken, was liegt da eigentlich, Bücher selber durchzublättern, um einfach neugierig zu bleiben auf Erkenntnisse rechts und links des Weges. Denn wenn ich eine Suchanfrage online starte, kriege ich ja auch nur die Antworten auf das, was ich gefragt habe und nicht Zufallsfunde, die vielleicht ganz spannend mich in ganz neue Wege leiten könnten.
Gerade in den letzten Tagen ist wieder heftig über das Thema Sterbehilfe und ein selbstbestimmtes Lebensende diskutiert worden, vor allem vor dem Hintergrund ethischer und moralischer Prinzipien. Eine Tagung in Essen hat am Wochenende nun einen ganz anderen Blick auf das Thema Sterbekultur geworfen. Es ging um die Frage, wie sich die ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf das Lebensende eines Menschen auswirken. Denn sie bestimmen mit, in welchem Umfeld und in welcher Art und Weise das Lebensende erlebt werden kann. Ökonomien des Sterbens, so lautete der Titel der Tagung, die meine Kollegin Doris Arp besucht hat.
Das Lebensende ist selten schön, aber es ist unausweichlich. Die Frage ist, wann und wie sterben wir? Schicksal nannten frühere Generationen das Sterben und den Tod. Heute sei es eher eine Frage verschiedener Optionen, meint Andreas Heller, Professor für Palliativcare und Organisationsethik in Wien. Der Sterbende werde zunehmend ein Kunde.
Die Sterbehilfedebatte in Deutschland steht ja sozusagen im Horizont einer pluralen, postmodernen Gesellschaft, die uns den Imperativ erteilt, lebe dein Leben, du bist selbst für dich verantwortlich, niemand wird dir vorschreiben, wie du zu leben hast und es ist völlig selbstverständlich, dass auch das Sterben in die Gestaltungsmacht der Bürger und Bürgerin hineindelegiert wird und dass dann in gewisser Weise bei den Bürgerinnen die Frage ist, wie soll das eigentlich gehen? Ja, es werden verschiedene Möglichkeiten, wo soll man sterben, Krankenhaus, Hospiz, ambulant, zu Hause oder beschleunigt oder verlangsamt durch Intensivmedizin oder Suizidassistenz. Es gibt tausend Varianten und Möglichkeiten und das überfordert uns.
Schon die vielen Möglichkeiten individueller Lebensplanung überfordern heutzutage Menschen. Davon ganz abgesehen, dass der Entscheidungsspielraum gesellschaftlich keineswegs gleich verteilt ist. Das sieht am Lebensende nicht anders aus. Doch die gegenwärtige Diskussion spreche nur den Einzelnen als selbstbestimmten Entscheider an, meint Erika Feierabend, Mitbegründerin von Bioskop, dem Forum zur Beobachtung der Biowissenschaften.
Der Fokus dieser Diskussion um Sterbehilfe liegt auf dem Begriff des selbstbestimmten und würdigen Sterbens, der sich hauptsächlich an den Einzelnen adressiert. Mutig dem eigenen Lebensende entgegengehen. Das ist positiv bewertet. Die Frage der sozialen Gestaltung der Zeit, der Pflegebedürftigkeit und auch des Sterbens, der sozialen Gestaltung im Sinne von guter Pflege, im Sinne von Unterstützung, die Gesellschaft, aber auch der Sozialraum sozusagen zur Verfügung stellen kann, die sind ja nicht abgefragt.
Im Gegenteil. Es entstehe gegenwärtig ein Sterbeideal, das das eigene Ableben würdig und ästhetisch regeln soll. Kontrollverluste, Einsamkeit und Abhängigkeit von Hilfe kämen hierin nicht vor. Sie dienten in der Öffentlichkeit nur als Schreckensbilder, erklärt Erika Feierabend vom Hospizverein Omega in Essen.
Es ist ja auch eine Gefahr, die im Sprechen über Sterben und Sterbehilfe steckt. Auch die Medien schaffen viel von diesen Bildern, die dann alle in ihren Wünschen und Fantasien mitprägen. Das sind Opinionlieder, das sind öffentliche Personen, die sozusagen orientierend sind dann als mutige Menschen, die Pflegebedürftigkeit als den Super-GAU imaginieren.
Kaum in die Öffentlichkeit gelangen andere Bilder des Sterbens, wo Pfleger in Einrichtungen und Angehörige zu Hause Sorge und Verantwortung übernehmen. Wo Menschen am Lebensende getragen und gehalten werden, auch und gerade wenn sie nicht mehr in der Lage sind, selbst zu entscheiden. Die öffentliche Diskussion, so der Palliativmediziner Andreas Heller, sei eher eindimensional.
Es ist nicht alleine eine Diskussion, die wir über die Rationalität von Argumenten führen können. Wir müssen auch die Reflexion unserer Gefühle und Betroffenheiten in diese Debatte einbringen. Das fehlt in Deutschland zum Beispiel völlig. Und damit kommt es zu einer Schieflage im Sinne sozusagen auch dieser einseitigen Auslegung der Autonomie, weil wir haben es eben auch mit Menschen zu tun, die nicht mehr in rationaler Weise sich verständigen können.
Andreas Heller und Mitarbeiter in der Palliativforschung haben in Dortmund und München Bewohnerinnen in Pflegeheimen gefragt, wie sie sich fühlen und was sie sich wünschen.
Der deprimierende Eindruck war, dass sowohl in München als auch in Dortmund die älteren Menschen sagen, also das, was ihnen am meisten zu schaffen macht, ist, dass sie anderen zur Last fallen. Und es gibt auch kaum Widerspruch zu dieser Einschätzung. Also die Menschen werden eigentlich nochmal darin bestärkt, dass sie eine Last sind.
Tatsächlich sind von den rund 10.000 Menschen, die sich jedes Jahr in Deutschland das Leben nehmen, mit Abstand die meisten alt. Wer sich selbst als Last empfindet, der muss das auch von irgendwo zu spüren bekommen haben. Tatsächlich ist das Pflegen der eigenen Eltern anstrengend. Und Pflegebedürftigkeit führt nicht selten zu Armut, insbesondere bei Frauen. Die Rede von Autonomie und Würde am Lebensende spricht in der Realität also nur einige wenige Menschen an, nämlich die, die sich Entscheidungen überhaupt leisten können. In Altersresidenzen können aber nur wenige ihren Lebensabend verbringen. Der Standard der Altenhilfe ist, so sehr sich auch Pflegende bemühen mögen, oft kein Ort der Verheißung. Und so haben sich langsam Altenheime in Sterbehäuser verwandelt, erklärt Bodo de Vries vom Vorstand des Evangelischen Johanneswerks.
Was wir erkennen, ist, dass wir als Einrichtung einen Funktionswandel mitmachen und dass sich das Klientel, unsere Zielgruppe, in den Altenheimen verändert. Stationäre Altenpflege wird männlicher. Alleine dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Suizide da sind. Aber es geht nicht nur um Suizide. Wir werden konfrontiert mit Menschen, die Probleme haben und zu uns kommen, die mit Belastungen kommen, mit psychischen Belastungen, vielleicht sogar mit Depressionen kommen, in der Tagespflege, in der Kurzzeitpflege, Auffälligkeiten, mit denen wir schlecht umgehen können.
Wie frei sind angesichts des demografischen Wandels und zunehmender Altersarmut Entscheidungen am Lebensende? Je nach Umfrage sollen sich bis zu 70% der Bundesbürger für das Recht auf Sterbehilfe aussprechen. Wovor diese Menschen Angst haben und was sie sich wünschen, fragt kaum jemand. Die Sozialwissenschaftlerin Erika Feierabend sieht dahinter vor allem die Angst einer gesellschaftlichen Entsolidarisierung mit pflegebedürftigen Menschen. Die Ergebnisse solcher Umfragen müssten entsprechend kritisch befragt werden.
Also das sind keine Fragen, die man mal eben nebenbei stellen kann. Menschen, die nicht in solchen existenziellen Situationen sich gerade bewegen, da sagt man viel, wenn der Tag lang ist. Und wenn man vor der konkreten Sterblichkeit oder der konkreten Pflegebedürftigkeit steht, sieht die Situation anders aus. Da mag man vielleicht manchmal auch gar nicht mehr dieser Autonomie und Selbstbestimmung anhängen, sondern möchte eher gehalten und getragen werden. Ja?
Die Gestaltung des Sterbens ist keine Frage des Einzelnen, sondern vielmehr eine der Zivilgesellschaft. Das war ein zentrales Fazit der Tagung am vergangenen Wochenende in Essen.
Ich denke, dass hier die Hospizarbeit einen ganz zentralen Punkt hat, dazu beizutragen, dass wir zu einer neuen Konvivialität, also einer neuen Form des Zusammenlebens, der Solidarität, der Sozialität kommen oder der Freundschaftlichkeit. Das kann man irgendwie als Sozialromantik abtun, ja, aber ich sehe das irgendwie im Gegenteil als ein politisches Programm, und zwar als ein politisches Programm der Demokratisierung der Sorge, weil wir in diesen Fragen die Verantwortung für uns und andere übernehmen müssen.
Über Jahrzehnte hinweg war der Umgang mit der NS-Vergangenheit ein langwieriger und konfliktreicher Lernprozess in unserer Gesellschaft. Gerade in den ersten Nachkriegsjahrzehnten kamen Täter ungeschoren davon, während die ehemaligen Widerständler und Retter mit Diffamierung und Ausgrenzung rechnen mussten. In seiner neuesten Veröffentlichung stellt der Freiburger Historiker Professor Wolfram Wette den grundlegenden Meinungs- und Wertewandel dar, der über Jahrzehnte in Deutschland vollzogen wurde, und er erweist jenen die Ehre, die Verfolgten geholfen oder sich der nationalsozialistischen Gefolgschaft verweigert haben. Ehre, wem Ehre gebührt. Täter, Widerständler und Retter 1939 bis 1945, so lautet der Titel des Buches, über das Dörte Hinrichs mit dem Autoren Wolfram Wette gesprochen hat.
Das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft hat in der deutschen Erinnerungskultur eine lange Tradition. Auch und besonders der vielen Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken, hält Professor Wolfram Wette für absolut notwendig und richtig. Aber, so räumt er ein,
es ist auch eine ambivalente Angelegenheit, denn wir haben eine verständliche Neigung, der Erinnerung an die Täter aus dem Wege zu gehen. Die Täterschaft wird traditionell abgeladen bei jenen, die durch die Nürnberger Hauptkriegsverbrecher bereits abgeurteilt sind und vielleicht noch ein paar wenige dazu, um dann den Rest der damaligen deutschen Bevölkerung von Schuld freizusprechen.
Deshalb nehmen die Täter auch einen großen Raum ein in Wettes aktueller Publikation. So erinnert er zum Beispiel an den Generalfeldmarschall Erich von Manstein. Er deckte als Befehlshaber der 11. Armee auf der Krim die von der SS- und Wehrmachtdienststellen verübten Judenmorde, um später zu behaupten, er habe nichts davon gewusst. Von Manstein wird zwar angeklagt, aber freigesprochen. Er berät später sogar das Bonner Verteidigungsministerium in sicherheitspolitischen Fragen und pflegt eifrig die Legende von der sauberen Wehrmacht. Eine Legende, die erst 50 Jahre nach Kriegsende als solche entlarvt wird, angesichts der heftig diskutierten Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht. Die Forschungen um den Historiker Hannes Heer kamen damals zu dem Ergebnis, dass nicht nur etliche Generäle, sondern auch einfache Männer in SS, Polizei oder Wehrmachtsuniform sich schuldig gemacht haben. Doch warum waren die Entlastungsstrategien von Tätern lange Zeit so erfolgreich?
Die Kriegsgeneration hatte mit Abstrichen das Heft noch in der Hand bis in die 90er Jahre hinein. Sie konnte den öffentlichen Diskurs mit ihren Legenden weitgehend bestimmen. Und erst im Ausgang des vergangenen Jahrhunderts ist das weggekippt und es hat sich Zug um Zug die Wahrheit durchgesetzt, haben sich die Ergebnisse der historischen Forschung in der Öffentlichkeit durchgesetzt Und das drastischste Beispiel dafür ist die sogenannte Wehrmachtausstellung, die den Titel hatte Verbrechen der Wehrmacht 1995. Und das war schon ein großes gesellschaftspolitisches und erinnerungspolitisches Ereignis.
Erst der Generationswechsel bei den Historikern und Juristen förderte den kritischen Blick auf die Täter und ihre Legenden. Bis dahin hatten nur wenige den Mut, die Verantwortlichen ausfindig zu machen und anzuklagen. Berühmtestes Beispiel ist der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der 1963 den Auschwitz-Prozess auf den Weg brachte. An ihn erinnert aktuell auch der Kinofilm »Im Labyrinth des Schweigens«, ein Justizthriller, der die Vorgeschichte dieses Prozesses erzählt. Eine Form der Erinnerung, die Wolfram Wette begrüßt und die das politische Klima im Nachkriegsdeutschland verdeutlicht.
Fritz Bauer hat ja gesagt, damit kann man das so schön auf den Punkt bringen, der hat sich so einsam gefühlt. Als er den Auschwitz-Prozess vorbereitet hat und glücklicherweise auch junge Juristen um sich hatte, die mit ihm kooperiert haben, hat er über seine Einsamkeit gesagt, wenn ich mein Büro verlasse, betrete ich feindliches Ausland. Dann betritt er ein juristisches Terrain, das ihm eher feindlich gesonnen ist. Das sind nämlich überall die alten Nazi-Juristen noch, die sich selbst freisprechen wollen. Und so hat dieser Mann unter anderem deswegen eine Großtat vollbracht, weil er gegen diesen damaligen Trend den Auschwitz-Prozess durchgesetzt hat. Und wenn das jetzt wieder filmisch aufgearbeitet wird, ist das eine hervorragende und begrüßenswerte Angelegenheit.
Der Leser trifft in Wettes Buch auf viele Täter. Nicht allein ihre Taten, auch dass ihre Taten so selten bzw. so spät geahndet wurden, das ist für Wette das eigentlich Ungeheuerliche. Wichtig ist aber auch der Blick auf die Gegenseite. Während die Geschwister Scholl, Generalgraf von Stauffenberg oder Oskar Schindler hierzulande längst die Ehre erhalten, die ihnen gebührt und fester Bestandteil deutscher Erinnerungskultur sind, sind andere Widerständler und Judenretter lange Zeit in Vergessenheit geraten.
Etwa der Feldwebel Anton Schmidt, mit dem ich mich näher beschäftigt habe, der hat in einer Entscheidungssituation, wo es darum ging, ob er verfolgten Juden helfen soll oder nicht, hat er sich gegen den militärischen Gehorsam entschieden und hat sich für die Hilfe der Verfolgten entschieden. Und er hat das sehr erfolgreich betrieben. Und wenn der das gemacht hat, dann ist das ja ein Signal für die ganze Kriegsgeneration. Ihr wird damit gesagt, euer Mitmachen, Stillschweigen und Gehorchen war nur eine der Möglichkeiten. Es gab Handlungsspielräume. Das bedeutet, ihr hättet euch auch anders verhalten können. Das heißt, diese Retter und Helfer haben der Kriegsgeneration den Spiegel vorgehalten und der Spiegel hat sie gefragt, was hast du getan? Und darauf führe ich im Wesentlichen zurück, dass man sich 4 bis 5 Jahrzehnte mit den Judenrettern gar nicht befasst hat.
Erst zwischen 1998 und 2009 wurden hierzulande die Judenretter, die Deserteure und Kriegsverräter politisch und moralisch rehabilitiert. Diese kamen aus allen Bevölkerungsschichten und hatten ganz unterschiedliche Beweggründe. Ihren Mut mussten sie nicht selten mit ihrem Leben bezahlen. So schreibt ein Bauernsohn aus dem Sudetenland am 3. Februar 1944:
Liebe Eltern, ich muss euch eine traurige Nachricht mitteilen, dass ich zum Tode verurteilt wurde, ich und Gustav. Wir haben es nicht unterschrieben zur SS. Wir beide wollen lieber sterben, als unser Gewissen mit so Gräueltaten zu beflecken.
Gemeinsam ist all diesen Menschen nur eine humane Orientierung, eine Überzeugung, dass Menschenleben geschützt und gerettet werden müssen. Und dass das wichtiger ist als alle Ideologien und alle Befehle, die in der jeweiligen Zeit existieren. Also eine bestimmte Moralvorstellung, die ja auch eine große Tradition in unserem sogenannten Abendland hat und die mit den Moralvorstellungen der Nazizeit, insbesondere der, die in der SS und teilweise auch in der Wehrmacht gegolten hat, völlig konträr lief. Denn dort galt ja, dass es moralisch sei, Juden umzubringen, wenn ich an diese berühmte Posener-Rede von Himmler erinnern darf.
an die Schäden, die die Täter angerichtet haben und wie wir mit ihnen seit Ende des Zweiten Weltkrieges umgegangen sind, möchte Wolfram Wette erinnern. Für den Historiker ist die Auseinandersetzung mit den Tätern damit aber längst noch nicht abgeschlossen.
Denn wir können doch das ganze Phänomen des Mitmachens und des Ermöglichens, das ja in der NS-Zeit eine genauso große Rolle gespielt hat, wie die Bereitschaft, selbst aktiver Täter vor Ort zu sein. Das alles können wir nur verstehen, wenn wir die verschiedenen Facetten der Täterschaft noch viel genauer betrachten, als das bisher geschehen ist. Wenn das rückläufig sein sollte, was ich befürchte, müssen wir aufpassen und gegensteuern.
Wie erleben Kinder und Jugendliche sich selbst und die Welt? Antworten auf diese Fragen suchten bereits in den 1980er Jahren mit innovativen Ansätzen die beiden bedeutenden Kindheits- und Jugendforscher Imke Behnken und Jürgen Zinnecker und gründeten damals das Zentrum für Kindheits-, Jugend- und Biografieforschung an der Uni Siegen. 2009 hat Professor Thomas Köhlen dieses wissenschaftliche Erbe angetreten, ebenfalls mit dem Anspruch, in die deutsche Jugendforschung frischen Schwung zu bringen. Unter dem neuen Namen Siegener Zentrum für sozialwissenschaftliche Erziehungs- und Bildungsforschung, kurz SIEZE, wollen er und sein Team Zuschreibungen in Richtung Kinder und Jugendliche vermeiden und setzen vielmehr auf deren eigene Sichtweisen. Alfred Schmitz stellt uns die wissenschaftliche Arbeit des Siegener Zentrums vor.
Zum einen setzen wir uns so ein bisschen ab vom augenblicklichen Hype in Bezug auf die sogenannte empirische Bildungsforschung, PISA und folgende, und reklamieren eben, dass Bildungsforschung mehr ist, als Lernleistungsstatistiken zu führen. Und wir versuchen auch den Begriff der Erziehung in einem umfassenden Sinne, der dann eben auch Sozialisation umfasst, wieder stärker zu machen, das eben in einem breiteren sozialwissenschaftlichen Kontext.
Um das SIEZE fachlich breit aufzustellen, bildete der Erziehungswissenschaftler Köhlen, der sich mit Sozialisation, Jugendbildung und Lebenslaufforschung befasst, mit 4 weiteren Kolleginnen und Kollegen ein Forschungsprojektteam. Das Hauptziel dieses SIEZE-Teams beschreibt Thomas Köhlen folgendermaßen.
Bereitstellung von Wissen, je nachdem auch politikrelevantes Wissen.
In seiner Forschungsarbeit ist ihm ein Aspekt der wissenschaftlichen Vorgehensweise besonders wichtig.
Die Sichtweise von Kindern und Jugendlichen in den Vordergrund zu stellen, aus deren Sichtweise selber zu Befunden zu kommen und nicht ihnen zuzuschreiben etwas.
Dieser Punkt ist auch für den am SIEZE beteiligten Bernd Dollinger besonders interessant. Er arbeitet im Bereich Sozialpädagogik und im Speziellen im Bereich der Jugendkriminalität.
Die Jugendlichen einzubinden, über die häufig viel mehr gesprochen wird, als das mit ihnen gesprochen wird. Wir haben beispielsweise sehr viele politische Debatten uns angeguckt, haben uns angeguckt, wie werden politische Entscheidungen getroffen. Dieser wichtige Impuls, von den Jugendlichen auszudenken, ist tatsächlich was, was in den politischen Debatten häufig keine Rolle spielt. Man will ja einen bestimmten Effekt bei den Jugendlichen erzeugen. Insofern ist es etwas paradox, dass man genau das eigentlich oft ausspart. Wie kann man denn Maßnahmen an deren Interessen, an deren Sichtweisen anschließen, sodass sie die Maßnahmen auch selber sinnvoll finden, sodass man die wirklich ins Boot holen kann.
Was die Erforschung von spezifisch sozialwissenschaftlichen Themen im Leben von Kindern und Jugendlichen angeht, möchte Köhlen mit SIEZE Maßstäbe setzen und neue Wege beschreiten.
Wir gucken nicht in erster Linie auf die Biografien einzelner Kinder und Jugendlichen, versuchen in deren Biografie Ursachen und vielleicht Auswirkungen und Maßnahmen so, sondern versuchen Kontextbedingungen zu betrachten, sei es im städtraumlichen Kontext, im institutionellen Kontext, Ganztagsschule, Jugendvollzugsanstalten etc. und andere Jugendgerichtshilfe und Maßnahmen. Also die Kontextbedingungen immer wieder in den Vordergrund zu stellen und nicht diese individualisierte Zuschreibung mitzumachen, die doch zum Teil ein bisschen auch wieder en vogue ist.
An dem gerade von Professor Köhlen angesprochenen städteräumlichen Kontext orientiert sich die Forschungsarbeit von Alexandra Nonnenmacher, die an der Universität Siegen für den Bereich Methoden der empirischen Bildungs- und Sozialforschung zuständig ist. Sie beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit der Frage, inwieweit das Aufwachsen und Leben in einem Stadtviertel mit seinen bestimmten sozialen Merkmalen und architektonischen Gegebenheiten Einfluss auf Einstellungen, Verhalten und auf die Bildungsverläufe von Kindern und von Jugendlichen hat.
Jeder weiß gewissermaßen, dass das Aufwachsen in einem sogenannten Problemviertel irgendwelche negativen Auswirkungen hat, nur dieses Wissen ist dann vielleicht eher Stammtischwissen und von meiner Seite aus würde es dann eher quantifiziert werden. Und ein Schwerpunkt dabei ist aber neben der reinen Quantifizierung der Ursachensuche die Frage, wie solche möglichen Effekte des Stadtviertels überhaupt nachweisbar sind. Dazu muss man wiederum wissen, wie Jugendliche überhaupt ihr Stadtviertel wahrnehmen, wie viel davon sie wahrnehmen, welche Personen oder welche Orte da relevant sind für Bildungsverläufe oder für die Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen. Und erst wenn man das weiß, dann kann man überhaupt erst wissen, wie man solche Effekte auch tatsächlich finden und nachweisen kann.
Thomas Kühlen ist beim SIEZE der Experte für Jugendbildung. Wie Alexandra Nonnenmacher weiß auch er, dass in diesem Bereich jede gesellschaftliche und politische Gruppe ihre eigene Meinung hat und dass seiner Auffassung nach dabei gerne populistische Phrasen gedroschen werden, die der Forschungsarbeit wenig nützen.
Jeder nickt bei Bildung, alle sind für Bildung, aber das ist ein so hochsuggestiver Begriff, der auch so auslegungsintensiv in Politik und Praxis und eben auch Wissenschaft sein Dasein fristet. Und da versuchen wir eben unsere spezifische Sichtweise drauf zu richten. Kurzform Bildung ist weit, weitaus mehr aus unserer Sicht als Lernen.
Das SIEZE-Team lebt von seiner interessanten und vielseitigen Besetzung aus den verschiedenen Fachbereichen. So beschäftigt sich Matthias Trautmann, der im Bereich der Lehrerausbildung ist, bei SIEZE mit dem Aspekt des informellen Lernens. Er geht der Frage nach, wie sich die Studierenden außerhalb des Regelbetriebs an den Universitäten und Hochschulen verhalten, außerhalb von Vorlesungen und Seminaren.
Was lernen denn Studierende jenseits dieser formalen Organisation des Studiums? Dann die andere Seite sind so die Veränderungen in der Organisation, Bologna und so weiter und so fort. Und unsere Frage ist dann auch, hat sich da wirklich so viel verändert, wie oftmals debattiert wird? Und in diesem Rahmen versuchen wir, und das ist, glaube ich, so das einigende Band zwischen uns, auch wieder die Perspektive der Studierenden aufzunehmen und zu gucken, mit welchen Strategien, mit welchen Mitteln, wie organisiert versuchen die hier das Studium zu bewältigen.
Dass die unkonventionelle und dennoch sehr effektive Arbeit des SIEZE auf höchster Ebene anerkannt wird, beweist die finanzielle Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Aktuell gibt es drei große Projekte, an denen die Siegener Wissenschaftler arbeiten und die von der DFG unterstützt werden. So geht Bernd Dollinger in Kooperation mit der Universität Bremen der Frage nach, wie sich bei Jugendlichen die Bereitschaft entwickelt hat, Straftaten zu begehen.
Es kursiert häufig in den Medien oder auch in politischen Debatten so die Annahme, Jugendliche seien immer gewalttätiger geworden. Das ist ein ganz klarer Mythos. Wenn man sich die nüchternen Zahlen anguckt, lehnen sehr viele Jugendliche Gewalt ab. Die Erziehungsverhältnisse haben sich im Laufe der Zeit eher verbessert. Und gerade diese schlimmen Gewalttaten, das recht gut dokumentiert, dass die statistisch abnehmen.
Für eine andere Studie werden 8 Ganztagsgrundschulen untersucht, um herauszufinden, wie es um den Förderbedarf steht und wie es zu individueller Bildungsbenachteiligung kommen kann. Und beim 3. DFG-geförderten Projekt schließlich wird in Kooperation mit der TU Berlin analysiert, auf welche Weise Bildung und Stadtentwicklung zusammenhängen. Allesamt ambitionierte Projekte, an denen die Wissenschaftler der Universität Siegen mit großem Enthusiasmus arbeiten. Doch bei aller Euphorie, die unter den 5 Professorinnen und Professoren im SIEZE-Team herrscht, weist Alexandra Nonnenmacher selbstkritisch auf ein grundsätzliches Problem hin, das sich bei der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Kindern und mit Jugendlichen ergibt. Das nämlich
die Generation, die dann an Universitäten lehrt und forscht, in der Regel halt eben nicht mehr jugendlich ist und damit schon notwendigerweise einen Abstand in Lebensjahren hat, sodass man gar nicht mehr nachvollziehen kann, was Jugendliche möglicherweise gerade tatsächlich umtreibt. Das ist völlig unmöglich aus der Perspektive einer Universität arbeitenden Forschers oder einer Forscherin tatsächlich nachzuvollziehen, wie jemand sein Leben organisiert, der jetzt 14 Jahre alt ist. Man muss da auch tatsächlich feststellen, dass man eine gewisse Distanz zu seinem Forschungsgegenstand hat und versuchen, die nach Möglichkeit zu überbrücken.
Überbrücken möchte das SIEZE-Team der Universität Siegen, aber auch ein wissenschaftliches Manko in einem Bereich, der bislang sträflich vernachlässigt wurde, wie Thomas Köhlen sagt. Auf dem Sektor der Altersforschung bestehe eine regelrechte Forschungslücke, die er mit seinem Team möglichst bald schließen möchte.
Erst in den letzten 1, 2, 3 Jährchen ist auch in Forschung und Lehre angekommen, dass die Gesellschaft insgesamt statistisch im Durchschnitt betrachtet altert. man kann es tatsächlich nur als Aufgabe für die Zukunft, sowohl des SIZE als auch weit darüber hinaus für Uni Siegen, für viele andere Hochschulen auch formulieren. Auch eben gerade die Altersgruppe der älteren Menschen nicht als separierte oder irgendwie zu separierende Generation, auch forscherisch zu betrachten, sondern als eine Lebensphase, die eben aufliegt sozusagen auf der vorgehenden Sozialisationskontexten und Biografien. Ne?
Und Thomas Köhlen hat auch sofort ein Beispiel für ein Forschungsprojekt parat, das generationenübergreifend analysieren könnte, welche Auswirkungen sozialpädagogische Einrichtungen auf den Verlauf von Lebenslauf und Karriere haben könnten.
Also, um ganz banal anzufangen, der Fußballverein um die Ecke, die Jugendeinrichtung, die Pfadfinder etc. etc. Ich habe die Annahme, dass die eine vollkommen unterschätzte Wirkung haben in Bezug auf sogenannte erfolgreiche Biografien, gerade diese außerschulischen, außerfamiliären Kontexte. Also wenn man sich jetzt nur jetzt bekannte Spitzenpolitiker anguckt oder auch Topmanager, die sind alle in Vereinen und Verbänden aktiv gewesen. Das mag auch Netzwerkgründe haben, Seilschaften etc., dass die dann irgendwo oben angekommen sind. Das mag aber, und das ist auch meine Annahme, ganz starke sozialisatorische Gründe haben, dass genau diese Biografien daraus entstehen. Und das sind Blickwinkel sozusagen auf die Erfolgreichen zu schauen, um rückwirkend zu betrachten, welche enorm stabilisierende Wirkung biografisch und damit eben auch gesellschaftlich Sozialpädagogik hat.
Welche neuen Waffen braucht die Bundeswehr? Unter welchen ethischen Maßgaben dürfen sie zum Einsatz kommen? Wie notwendig ist eine funktionierende Rüstungsindustrie in Deutschland? Und nach welchen Kriterien entscheiden wir über Rüstungsexporte? Dies sind einige Fragen, die derzeit rund um das Thema Waffen und Waffenhandel bei uns diskutiert werden. Ergänzt durch die Fragestellung, welche Rolle eine parlamentarische Kontrolle gerade bei Rüstungsexporten spielen soll. Doch mit dem Thema Waffen und Waffenlieferungen befasst sich nicht nur die Politik. Auch Politikwissenschaftler und Sozialwissenschaftler, zum Beispiel in Friedens- und Konfliktforschungsinstituten, beschäftigen sich aus politischer und ethisch-moralischer Sicht mit dem Thema. Ein Beitrag von Peter Leusch.
Wenn wir jetzt uns mal aktuelle unbemannte Flugzeuge, sogenannte Drohnen, anschauen, die werden in der Regel noch ferngesteuert. Da sitzt jemand an einer Konsole und kann den Steuerbefehle geben. Aber viele Funktionen können auch schon automatisiert durchgeführt werden. Das heißt, Start oder Landung, da muss der Operator oder Pilot nur noch einen Knopf drücken. Dann landet das System automatisch, startet automatisch. Er kann zum Beispiel auf einer Karte Wegpunkte angeben, die dann in GPS-Koordinaten übersetzt werden. Dann fliegt das System diese Wegpunkte der Reihe nach ab und die menschliche Aufgabe einfach nur noch ist zu überwachen, ob das System das auch wirklich so macht, wie es vorgesehen war.
Drohnen, erklärt der Politikwissenschaftler Niklas Schörnig von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Das können zentimetergroße fliegende Kameras sein, sie können aber auch die Größe eines Verkehrsflugzeugs erreichen. Drohnen werden vor allem militärisch genutzt, zur Aufklärung aus der Luft, aber auch zur gezielten Tötung von Al-Qaida-Anführern. Noch sind es in den fernen USA Menschen, die mit Blick auf einen Monitor den tödlichen Knopf drücken. Aber es ist schon jetzt technisch machbar, dass solche Drohnen vollständig autonom geschaltet werden. Killerroboter sind keine Science-Fiction mehr. Ja, zu Defensivzwecken setzen wir bereits heute autonome Systeme ein, wie Niklas Schörnig sie nennt.
Wir haben momentan schon solche Systeme im Bereich der Verteidigung. Die werden noch nicht gegen Menschen eingesetzt. Die werden zum Beispiel eingesetzt, um Kampfschiffe vor anfliegenden Raketen zu schützen oder auch ein Feldlager zu schützen. Diese Systeme können in einem vollautonomen Modus betrieben werden. Man versucht auch hier immer noch den Menschen in eine Kontrollfunktion zu bringen, aber natürlich können wir uns, gerade wenn viele Raketen gleichzeitig kommen, wenn sehr schnell reagiert werden muss, auf Situationen vorstellen, wo solche Systeme aus militärischer Sicht sinnvollerweise auf einen autonomen Modus gestellt werden.
Schörnig und andere diagnostizieren eine bedenkliche Entwicklung hin zu einer automatisierten Kriegsführung, wo der Mensch gegenüber der Maschine immer mehr ins Hintertreffen gerät. Werden am Ende Computeralgorithmen über Leben und Tod entscheiden, ohne dass der Mensch überhaupt noch die Chance hat, einzugreifen? Ohnehin wirft der amerikanische Einsatz von Drohnen zur gezielten Tötung völkerrechtliche Probleme auf.
Es werden auch bewaffnete Drohnen zum Beispiel in Afghanistan eingesetzt. Dort ist völkerrechtlich gesehen ein bewaffneter Konflikt. Und mir haben sehr viele Völkerrechtler versichert, dass dort der Einsatz legal ist. Wo er nicht legal ist, zumindest nach Verständnis europäischer Völkerrechtler, ist eben der Einsatz zum Beispiel in Pakistan, Jemen oder Somalia zu gezielten Tötungen.
Nach Angaben der amerikanischen Zeitung Huffington Post wurden in den 6 Regierungsjahren Obamas über 2400 Personen Opfer von Drohnenangriffen, weit mehr als unter seinem Vorgänger George W. Bush. Das ist die Kehrseite des amerikanischen Truppenrückzugs aus dem Irak. Das Leben der eigenen Soldaten wird geschützt, weil an ihrer Stelle moderne Kampfmaschinen an der Front sind. Im Sommer entzündete sich auch hierzulande eine verteidigungspolitische Debatte an der Frage, soll die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen ausgerüstet werden?
Deutschland hat entgegen anderen NATO-Staaten eben noch keine bewaffneten Drohnen. Man sagt aber aus Gründen vor allen Dingen des Schutzes von Bodentruppen, die sogenannte Luftnahunterstützung, dafür bräuchte man dann auch bewaffnete Drohnen. Und von der Leyen hat jetzt entschieden, dass man zumindest Drohnen beschaffen soll, die eine Bewaffnungsfähigkeit haben. Der Bundestag soll dann aber bei einem entsprechenden Einsatz über die tatsächliche Bewaffnung entscheiden.
Neue Waffen einer automatisierten Kriegsführung machen die Welt nicht friedlicher. Zumal die alten Waffensysteme, vor allem die Nuklearwaffen, keineswegs aus ihr verschwunden sind. Nach dem Ende des Kalten Krieges vor 25 Jahren hoffte man, dass auch der Albtraum einer atomaren Menschheitsvernichtung endgültig vorbei sei. Aber der Großteil der Nuklearwaffen existiert trotz aller Abrüstungsanstrengungen weiterhin, lagert auch auf dem Boden von Staaten, die selber gar keine Atommächte sind.
Im Wesentlichen sind es 5 Staaten, in denen sich, man schätzt, ca. 180 bis 200 sogenannte taktische Nuklearwaffen befinden. Der Begriff taktisch ist insofern etwas irreführend, weil die Sprengkraft immer noch ein Vielfaches der von Hiroshima ist. Das heißt, eine militärische Nutzung wird auch einhergehen mit einem enormen, riesigen, zivilisatorischen, katastrophalen Schaden. Aber man geht davon aus, dass noch 180 von diesen Sprengköpfen in Europa an mehreren Orten stationiert sind. Und die Staaten sind neben Deutschland Belgien, die Niederlande, Italien und die Türkei. Kriegsfalle können diese Sprengköpfe unter bestimmte Flugzeuge gehängt werden. Es sind also freifallende Bomben und die würden dann abgeworfen werden.
Und Götz Neuneck, stellvertretender Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, hat einen brisanten Widerspruch aufgedeckt. Während die meisten Menschen heute, anders als zur Zeit der Friedensbewegung in den 80er Jahren, nicht an die Möglichkeit eines Atomkriegs denken, ein solches Szenario als absurd, auch als militärisch sinnlos abtun, und während Obama sich zur Vision einer Welt ohne Nuklearwaffen bekannte, setzen verschiedene Staaten, bestärkt durch die Ukraine-Krise, weiterhin auf das Konzept einer atomaren Abschreckung. Und die Militärs, so Neuneck, planen sogar eine Modernisierung der Nuklearwaffen.
Obwohl auch die Nuklearwaffenstaaten nach der fulminanten Rede von Präsident Obama gesagt haben, wir wollen uns weiter mit Abrüstung in die Richtung einer Welt ohne Nuklearwaffen bewegen, haben sie gleichzeitig in den letzten 5 Jahren Modernisierungsprogramme beschlossen. Dieser verniedlichende Begriff sagt eben, wir brauchen bessere Trägersysteme, die zielgenauer sind, zuverlässiger sind, und wir brauchen auch Sprengköpfe, die genauso sind und die sozusagen einsetzbar sind. Und diese Debatte ist leider Gottes nicht beendet, sondern sie wird wieder verstärkt geführt, sodass man klar sagen kann, dass die Kernwaffenstaaten im Augenblick alles unternehmen, damit ihre Kernwaffenpotenziale bis zur Mitte dieses Jahrhunderts weiter einsatzfähig bleiben. Aber all das zeigt, dass das Denken und Planen in den Kategorien des Kalten Krieges immer noch in den militärischen Eliten vorherrscht.
Götz Neuneck sieht aber auch Lichtblicke an anderer Stelle. Ein positives Zeichen liefert der Iran, da er anscheinend in der Atomfrage einlenkt. Ein Abschluss der Verhandlungen, wo sichergestellt wird, dass der Iran die Kernenergie nur zu friedlichen Zwecken nutzt, steht unmittelbar bevor.
Das Zweite ist, dass die Zivilgesellschaft, die schon seit Jahrzehnten eine Nuklearwaffenkonvention fordert, die eigentlich so ähnlich aussieht wie die B-Waffen- und die C-Waffenkonvention. Also einfach schlichtweg die Herstellung und den Besitz und den Einsatz von Nuklearwaffen völkerrechtlich verbietet, ist mehr oder weniger abgelehnt worden von den Nuklearwaffenstaaten. Nun gibt es eine Initiative und auch schon zwei Konferenzen, nämlich in Norwegen und in Mexiko, die aufmerksam machen auf die humanitären Konsequenzen einer Nuklearwaffe. Denn man kann mit Fug und Recht argumentieren, eine Nuklearwaffe ist eigentlich gegen Menschen nicht einsetzbar. Sie unterscheidet eben nicht mehr Kombattanten und Nichtkombattanten. Sie tötet unterschiedslos und sie beinhaltet ein Schadenspotenzial von unbeschreiblichem Ausmaß, das in jedem Falle grenzüberschreitende katastrophale Wirkungen hat.
Es geht darum, die Nuklearwaffenstaaten stärker unter öffentlichen Druck zu setzen und sie mit ihren Modernisierungsplänen an den Pranger zu stellen. Von einem anderen langwierigen Projekt, das sich auf die Kontrolle des internationalen Waffenhandels richtet und ebenfalls vor einem erfolgreichen Abschluss steht, berichtet der Politikwissenschaftler Max Mutschler von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Eine besonders interessante und wichtige Initiative ist der Internationale Waffenhandelsvertrag, auch auf Englisch Arms Trade Treaty, abgekürzt ATT, genannt. Darauf haben sich die Staaten 2013 verständigt, nach einem längeren Verhandlungsprozess im Rahmen der Vereinten Nationen. Und dieser Waffenhandelsvertrag, den haben jetzt mehr als 50 Staaten ratifiziert, weswegen er auch zum Ende des Jahres 2014, genau gesagt am 24. Dezember, in Kraft treten wird.
Das wäre ein Weihnachtsgeschenk, ein wirklicher Beitrag zum Frieden. Denn der internationale Waffenhandel ist ein gigantisches Geschäft, das, so Mutschler, auf 80 bis 100 Milliarden Dollar geschätzt wird. Deutschland liegt nach Schätzungen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hinter den USA und Russland an dritter Stelle als Rüstungsexporteur.
Lange Zeit war es so, dass gerade Deutschland vor allem an Partnerländer in der EU oder in der NATO geliefert hat. Im Zuge der sinkenden Verteidigungsbudgets nimmt da aber die Nachfrage in den letzten Jahren deutlich ab, weswegen wir auch verstärkt Rüstungsexporte aus Deutschland an sogenannte Drittstaaten, also Staaten, die nicht in der EU oder der NATO sind oder diesen Staaten gleichgestellt sind, beobachten können.
So liefert Deutschland nicht nur Waffen, sondern auch Rüstungstechnologie. Zum Beispiel hat man eine Produktionslizenz für das G36-Sturmgewehr an Saudi-Arabien vergeben. Und Jan Grebe, Politikwissenschaftler am Bonner Friedens- und Konfliktforschungsinstitut, kurz BIC, nennt einen noch brisanteren Fall aktueller deutscher Rüstungsexportpolitik.
Ein anderes Beispiel ist eine Produktionsstätte für den Fuchs-Spürpanzer in Algerien. Auch da wird ein Teil der Technologie eben nach Algerien transferiert, damit das Land selber in der Lage ist, einen Großteil dieser Marge, die vereinbart wurde, auch in dem Land zu produzieren. Da geht einher mit, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren offenbar gewillt war, sogenannte Partnerländer, also Ankerstaaten, Gestaltungsmächte, wenn man mal die Wörter der Bundesregierung nimmt, also wichtige Länder in einzelnen Regionen, mit Waffen auszustatten, damit diese Länder wiederum in ihren Regionen, in ihren Ländern für Stabilität sorgen können. Das heißt, man versucht zu vermeiden, dass man selber Soldaten schicken muss, um etwaige Konflikte zu lösen, sondern man ertüchtigt, man rüstet andere Länder auf, damit diese für Stabilität sorgen können oder halt eben Konflikte lösen können.
Aber die Lieferung von Waffen, in diesem Fall sogar von Rüstungstechnologien, ist ein zweischneidiges Schwert. Wird sich Algerien an die Abmachungen halten, die ein Weiterverkauf von Panzern verbieten? Oder wird Algerien solche Waffen womöglich gegen die eigene Bevölkerung einsetzen, wie es andere autoritäre Regime im arabischen Frühling getan haben? Die Bundesregierung handelt durchaus in Übereinstimmung mit dem neuen internationalen Waffenhandelsvertrag, der aber auch nur unpräzise Kriterien vorgibt. Hier sind selbst die gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland strenger. Das Außenwirtschaftsgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz. Deutsche Unternehmen brauchen für jede Art von Rüstungsgeschäft eine Genehmigung der Bundesregierung. Doch die hat immer noch einen großen Entscheidungsspielraum, wie das Beispiel der Panzerfabrik in Algerien zeigt. Und wo bleibt die parlamentarische Kontrolle? Der Bundestag könne seiner Kontrollfunktion nicht wirklich gerecht werden, weil er viel zu spät, nämlich erst nach erfolgter Genehmigung, von dem Waffengeschäft erfährt, kritisiert Jan Grebe.
Erst dann, wenn ein Wissen über eine Genehmigung entsteht, kann sich eigentlich die Kontrollfunktion des Parlaments entfalten. Das ist die sogenannte Ex-Post-Kontrolle. Und hier ist natürlich ein Defizit, weil man gar nicht auf das konkrete Geschäft einwirken kann. Man kann allenfalls durch eine solche Kontrolle eine Vorwirkung auf zukünftige Geschäfte entfalten. Das heißt, es wäre zu überlegen, inwieweit das Parlament auch vor der Entscheidung für eine Genehmigung auch eingebunden werden kann, ob das Parlament seine etwaigen Bedenken beim Export in bestimmte Länder geltend machen kann und dass die Bundesregierung zumindest diese Bedenken hört.
Das war die Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Rüll.